Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 4. April. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Man bedient eine kleine Gruppe, zum Beispiel Fischer, um zu sagen, wir lassen uns von außen nicht sagen, ihr könnt weitermachen.
Die Waljagdsaison in Norwegen hat begonnen. Warum die Regierung trotz totem Walfleischmarkt die Fangquoten erhöht? Dann?
Weil letztendlich sind ja alle betroffen. Es geht uns ja alle was an. Sorgearbeit ist ja eine Tätigkeit, die wir tagtäglich ausführen müssen. Und keiner kann sich da irgendwie davon distanzieren sozusagen.
Mehr Wertschätzung für Care-Arbeit. Eine deutsche Gruppierung fordert ein neues Bild für Hausarbeit und Pflege. Und?
Ich suche mir so Elemente aus dem Bau, weil überall auch die Glückskugel, wo viel Energie sind.
Nicht einfach nur ein schnorrender Obdachloser. Stadtoriginal Carlo Lütti stellt am Mittwoch im Kairo seine Bilder aus. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Wilmar Rall die aktuellen Meldungen des Tages.
Die Schweizer Grossbank Credit Suisse empfängt heute eine Delegation von 6 indigenen Frauen wegen der umstrittenen Dakota Access Ölpipeline in den USA. Ende März ist dort erstmals Öl geflossen, trotz massivem Widerstand der Standing Rock Sioux und tausender UmweltschützerInnen. Laut ihnen droht die Pipeline, das Trinkwasser zu verseuchen von über 15 Millionen Menschen. Zum Gespräch mit der CS geladen hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Zuvor haben Greenpeace-Recherchen gezeigt, dass die CS zu den größten GeldgeberInnen der US-Pipeline gehört und damit eigene Richtlinien verletzt. Die CS widerspricht bis heute, sich direkt engagiert zu haben. Die Delegation aus den USA empfängt sie trotzdem. Wasserforschende der ETH kritisieren die schlechte Wasserqualität in Schweizer Flüssen und Bächen. Die gesetzlichen Anforderungen würden nicht eingehalten. Aufgrund der intensiven Landwirtschaft habe es viel zu viele Pestizide in den Gewässern. Aufwind gibt die aktuelle ETH-Studie den beiden Initiativen für sauberes Trinkwasser und gegen synthetische Pestizide. Die Naturschutzorganisation Pro Natura fordert den Bundesrat auf, einen Plan zu beschließen, wie die Pestizide verringert werden können. Im Kanton Zürich erhalten vorläufig aufgenommene Geflüchtete keine Sozialhilfe mehr, sondern nur noch Asylfürsorge. Das hat das Zürcher Kantonsparlament beschlossen gegen den Widerstand der Linken. Personen mit F-Ausweis sind somit wieder schlechter gestellt als anerkannte Flüchtlinge. Die Gemeinden erhalten vom Kanton weniger Geld für Integrationsmaßnahmen, obwohl die meisten vorläufig aufgenommenen Personen längerfristig in der Schweiz bleiben, weil eine Rückkehr unzumutbar ist. Betroffen sind laut Limmattaler Zeitung rund 5000 Personen. Die Gemeinde Zürich hat bereits das Referendum angekündigt. Ob weitere Gemeinden mitziehen, ist noch offen. Im russischen St. Petersburg gab es gestern einen schweren Anschlag. Bei einer Explosion in einer U-Bahn kamen 11 Menschen ums Leben, rund 50 wurden verletzt. Laut Pressemeldungen geht der staatliche Ermittlungsausschuss von einem Terroranschlag aus. Ein Täter soll Kirgise sein mit radikal-islamistischen Verbindungen. Nach weiteren Tätern werde gefahndet. Laut SRF zeigen sich liberale Kreise besorgt, dass die russische Regierung die Gesetze nun weiter verschärft, die Geheimdienste mehr Kompetenzen erhalten, zulasten der Freiheiten der BürgerInnen. Viele Menschen kritisieren, die Polizei verschwende ihre Ressourcen damit, Oppositionelle zu verfolgen, anstatt den Terror zu bekämpfen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es sonnig, trotz Wolkenfeldern bei um 19 Grad. Und so geht es weiter am Donnerstag bei 18 Grad, am Freitag bei 20 und am Samstag bei 22 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Letzten Samstag hat sie begonnen, die Walfangsaison in Norwegen. Die norwegische Regierung hat rund 1000 Zwergwale zum Abschuss freigegeben. Das sind über 100 mehr als noch im Vorjahr. Andere große Walfangnationen, wie zum Beispiel Australien, haben sich von der Praxis schon vor langer Zeit abgewandt. Norwegen hingegen hat seine Quoten in den letzten Jahren sogar weiter erhöht. Brisant dabei: Im skandinavischen Land werden immer weniger Walprodukte konsumiert. Kaum jemand isst noch regelmäßig Walfleisch. Der Markt ist so gut wie tot. Warum hält das Land also immer noch fest an der umstrittenen Waljagd? Ich sprach mit Nicolas Entrup von der Umweltorganisation Ocean Care.
Also zum einen ist es eben wichtig, darauf hinzuweisen, dass die bejagten Hunderte von Tieren in den norwegischen Gewässern nicht dem eigenen Markt dienen und wir sukzessive auch Walprodukte zum Beispiel auf Pelztierfarmen als Futter für Pelztiere finden, beziehungsweise teilweise Walprodukte auch über Bord gehen. Und zum anderen gibt es eigentlich derzeit nur einen einzigen Abnehmer von Walprodukten weltweit und das ist Japan. Und das ist auch unter dem Gesichtspunkt eigentlich problematisch, da wir ja auch international nicht nur ein gültiges Walfangverbot haben, sondern auch ein Handelsverbot mit Walprodukten. Und nur drei Staaten weltweit halten sich weder an das Walfangverbot noch an das Handelsverbot. Und das sind Island, Norwegen und Japan. Und ich denke, dass hier ein guter Grund gegeben ist, gerade diese Staaten darauf aufmerksam zu machen. Wir haben einen internationalen Entscheid. Die internationale Gemeinschaft sollte zusammenhalten, wenn es um den Schutz gefährdeter Tierarten geht. Und somit sollte Walfang als auch der Handel mit Walprodukten der Vergangenheit angehören.
Am letzten Samstag begann die diesjährige Walfangsaison in Norwegen. Rund 1000 Wale dürfen nach Entscheid der norwegischen Regierung erlegt werden. Die allermeisten davon sind erfahrungsgemäß Weibchen und viele davon sind auch trächtig. Nehmen die norwegischen Walfänger diese ungeborenen Jungtiere einfach in Kauf als Kollateralschaden oder wird da gezielt nach diesen gejagt?
Also ich denke, dass die Tatsache, dass eine derart hohe Anzahl an Weibchen trächtig ist, wie Sie es in Ihrer Frage dargelegt haben, ein Kollateralschaden, weil einfach die Tiere von außen, das heißt in der Situation der Bejagung, auch überhaupt nicht einzuschätzen sind. Ja, oder es ist nicht zu erkennen für einen Walfänger, ist dieses Weibchen trächtig, weil die Tiere sich ja großteils unter Wasser befinden. Und wenn sie an der Oberfläche auftauchen, eben nur ein ganz kleiner Teil dieser Tiere sichtbar ist. Faktum ist aber natürlich schon, dass man dass man die Walfangsaison in einer Zeit hat, wo eben sehr viele Weibchen trächtig sind und sie auch in Gewässern bejagt werden, wo gerade der Anteil der Weibchen sehr hoch ist. Und diese Tatsache sollte doch eigentlich zu der Schlussfolgerung führen, dass man die Tiere eben in dieser Zeit schon gar nicht bejagen kann.
Diesen Samstag hat also die Walfangsaison begonnen in Norwegen. Norwegen wird wahrscheinlich in dieser Zeit rund 1000 Wale erlegen. Der norwegische Walfleischmarkt ist aber, wie schon erwähnt, ziemlich tot und ein großer Teil von diesem Fleisch wird exportiert oder eben sogar als Tierfutter verwendet. Der rechtspopulistische Fischereiminister Per Sandberg will aber im kommenden Jahr die Walfangquote sogar noch erhöhen. Was für Interessen stecken denn wirklich hinter diesen Anstrengungen in Norwegen? Warum wird noch so lange an dieser Praxis festgehalten?
Ja, leider ist die Politik oft sehr, sehr kurzsichtig und auch sehr nationalistisch ausgerichtet. Ich würde das damit vergleichen, wir haben ja auch jetzt zeitlich einhergehend den Beginn der Bejagung von Robben in Kanada. Und in beiden Staaten, sowohl in Norwegen als auch in Kanada, denke ich, ist die Argumentation von jener, die jetzt auf der einen Seite das Robbenjagen freigeben, auf der anderen Seite Wale zum Abschuss freigeben, immer die gleiche. Man bedient eine kleine Gruppe, zum Beispiel Fischer, um zu sagen, A, wir lassen uns von außen nicht sagen, ihr könnt weitermachen, und B, man sucht für eine verfehlte Politik immer andere Sündenböcke, und in diesem Fall sind es die Robben, zum Beispiel, die für die Überfischung von Fischbeständen verantwortlich gemacht werden, oder Wale. Und in beiden Fällen würde ich daran erinnern, je öfter man ein Argument erwähnt, das jeglicher Grundlage entbehrt, das nicht auf fachlichen Informationen begründet ist, Deswegen wird es auch nicht richtiger werden und deswegen wird es auch nicht wahr werden. Das heißt, man sollte diese Praktiken entlarven und das tun wir und einfach Fakten sprechen lassen. Und neben den Fakten, glaube ich, gibt es auch eine moralische und ethische Verpflichtung. Wir wissen so viel über Meeressäuger und über ihre Faszination und über ihren Entwicklungsstatus, über ihre sozialen Fähigkeiten, dass wir doch im 21. Jahrhundert dorthin gehen sollten und sagen, unser Fazit ist, der Mensch kann in einer anderen Beziehung mit dem Wal leben, als es von den letzten Jahrzehnten der Fall war. Das heißt, weg von der Bejagung hin zu einem Schutz und hin zur Faszination, Beobachtung dieser Tiere, die einfach hunderttausende Menschen auch weltweit erfreut.
Sagt Nicolas Entrup von der Umweltorganisation Ocean Care. Auf unserer Webseite info.rabe.ch gibt's einen Link zu einer Online-Petition, welche die norwegische Regierung auffordert, die Waljagd einzustellen.
Rabe Info.
Care-Arbeit, das sind Betreuungs-, Pflege- und Sorgearbeiten, also Tätigkeiten, bei denen es um menschliche Bedürfnisse geht. Das kann die Betreuung von Kindern sein oder von älteren Menschen oder auch Arbeiten im Haushalt. In der Schweiz wird rund 4/5 der Care-Arbeit unbezahlt geleistet. Der größte Teil übernehmen dabei die Frauen und sind somit auch stärker von den negativen Konsequenzen der Care-Arbeit betroffen, zum Beispiel weniger AHV. Das deutsche Netzwerk Care Revolution will sensibilisieren auf die Arbeitsbedingungen von Menschen, die Care-Arbeit verrichten. Charlotte Hitzfelder ist Politikwissenschaftlerin und eine der Mitgründerinnen der Leipziger Care Revolution Gruppe. Radio Korax in Halle wollte von ihr wissen, was genau der Begriff Care-Arbeit umfasst.
Ich verstehe darunter sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit. Das sind alles irgendwie Tätigkeiten, bei denen es auch um menschliche Bedürfnisse geht, wo menschliche Bedürfnisse im Zentrum stehen. Das heißt, es kann sowohl Lohnarbeit sein, es kann Ehrenamt sein, es kann Hausarbeit sein. Wichtig ist, dass es immer um Beziehungen geht zwischen Menschen.
Wie kann man denn, das ist ja ein Ziel auch des Netzwerks Care Revolution, Sorgearbeiten dann sichtbar machen? Also das eine ist eben zusammenzukommen, sich auszutauschen und das ist ja schon mal auch untereinander ein Rahmen, in dem Verhältnisse sichtbar gegenüber anderen gemacht werden. Aber wie kann man das da auch weiter nach außen tragen, beziehungsweise was ist notwendig, damit Sorgearbeiten sichtbar werden?
Also ich glaube, wir arbeiten jetzt gerade daran an verschiedenen Stellen. Es gibt so eine Kleingruppe, die beschäftigt sich viel mit Pflegearbeit. Und da ist zum Beispiel der Versuch, es gibt im Uniklinikum hier in Leipzig, wurde schon das erste Mal jetzt gestreikt für Tarifaufhandlung, dass man da versucht zu unterstützen, dass man die Leute halt mit in so ein Streikbündnis mitgeht und halt auch das Thema der Care Revolution, das ja nochmal umfassender ist, nicht nur auf die Rechte von Arbeitnehmerinnen schaut, sondern auch die unentlohnte Pflegearbeit mit in den Blick nimmt, das einfach mit reinträgt, weil letztendlich sind ja alle betroffen. Es geht uns ja alle was an. Sorgearbeit ist ja eine Tätigkeit, die wir tagtäglich ausführen müssen und keiner kann sich da irgendwie davon distanzieren sozusagen.
Eine Idee, die ihr auch schon so vage formuliert habt, ist die, dass es doch einen Tag der unsichtbaren Arbeit geben könnte. Vielleicht auch am 1. Mai, wenn Tag der Arbeit ist. Was steckt da für dich vielleicht auch genau in so einem Tag der unsichtbaren Arbeit? Worum könnte es da gehen?
Ich finde es eigentlich ganz spannend, weil es ist ja der wichtige geschichtliche Tag der Arbeit. Der 1. Mai gibt es ja schon richtig lange. Und ich frage mich halt immer, also geht es eigentlich nur um die bezahlte Erwerbsarbeit? Das ist halt für mich unvollständig. Ich würde sagen, es gibt einfach so eine riesige Menge an unbezahlter Arbeit, die geleistet wird. Hausarbeit, Kochen, sich um andere sorgen, putzen, waschen und so weiter und so fort, die nötig ist und die gemacht werden muss, um überhaupt irgendwie Erwerbsarbeit ausführen zu können. Und das heißt super viel versteckte Arbeit, um überhaupt diese sichtbare Erwerbsarbeit leisten zu können. Und deswegen finde ich es eigentlich voll wichtig, gerade beim Tag der Arbeit zu sagen, hey, es gibt noch einen ganz großen anderen Teil, den wir sichtbar machen müssen und der dazu beiträgt, dass der Tag der Arbeit erstmal möglich ist.
Was würde denn eigentlich so eine Sichtbarmachung von den vor allem häuslichen Sorgearbeiten bewirken können in der Gesellschaft? Oder ja, was ist da auch das Ziel und die Forderung dahinter, diese unbezahlte Arbeit stärker auch in den Blickwinkel zu rücken?
Ja, ich glaube, ein Blickwinkel ist zum Beispiel, dass es ja total auch bis jetzt noch auf Geschlechter, also die Arbeit auf die verschiedenen Geschlechter aufgeteilt ist, dass es zum großen Teil einfach immer noch von Frauen erledigt wird. Das ist einfach eine totale historisch gewachsene, nicht natürliche Ungerechtigkeit, die da ist. Und es gibt verschiedene Forderungen, wie man zum Beispiel sagt, es könnten ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, wo Leute dafür die Hausarbeit zum Beispiel leisten, also es ist ja nicht direkt ein Lohn, aber wo man halt eine existenzielle Grundsicherung hat. Es gibt Forderungen von einer Arbeitszeitreduzierung, dass alle weniger arbeiten, dass mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit da sind. Das wären so Anknüpfungspunkte, die ich als sinnvoll erachten würde.
Sagt Charlotte Hitzfelder von der Leipziger Gruppe des deutschen Netzwerkes Care Revolution. Mehr Infos zu dieser gibt's auf care-revolution.org.
Radar Info. Kultur.
Er ist braun gebrannt, meistens etwas verpeilt, aber stets unaufdringlich und höflich, wenn er Leute um Geld anhaut. Der 41-jährige Carlo Lütti lebt seit Jahren als Obdachloser in Bern und dreht täglich seine Runden in der Altstadt und in der Lorraine. Viele kennen den Mann mit leicht gebeugter Haltung und den immens großen blauen Augen. Was den meisten aber nicht bekannt sein dürfte, Carlo Lütti ist nicht nur ein Berner Stadtoriginal, sondern auch ein begnadeter Zeichner. Auf diese Tatsache ist auch Schauspieler Gerhard Göbel gestoßen, der nun eine Ausstellung und Versteigerung mit den Bildern von Carlo Lütti in die Wege geleitet hat. Gisela Feutz hat bei Gerhard Göbel nachgefragt, wie es denn zur Zusammenarbeit mit Carlo Lütti gekommen sei.
Das war so, ich kenne ihn halt schon von seinen Rundgängen durch die Stadt seit Jahren. Kennengelernt so für die Ausstellung haben wir uns im Restaurant Felderli in der Lorenzstraße. Ich bin da mit Freunden gesessen und er ist gekommen auf einem seiner Rundgänge. Und dann haben wir ihm was gegeben. Dann hat er gefunden, ja, er könnte jetzt eigentlich auch mal eine Stange trinken. Und dann habe ich gesagt, er soll sich doch dazusetzen. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und nach einer Weile holt er so seine Mappe raus mit seinen Zeichnungen. Und ich habe mir die angeguckt und habe gefunden, ja, okay, die sind wunderschön. Ich kaufe sie ihm alle ab. Dann habe ich sie ihm alle abgekauft. Und am nächsten Tag hatte ich irgendwie ein ganz komisches Gefühl, da ich ihm viel Geld in die Hand gedrückt habe und habe mir gedacht, hoffentlich kommt das gut. Und zwei Tage später sitze ich in Kairo und wer kommt daher? Carlo, neu eingekleidet, neue Tasche, neue Frisur. Und ich war glücklich und habe ihm versprochen, wir machen aus den Bildern noch was anderes, als nur, dass ich sie habe. Wir machen eine Ausstellung und eine Versteigerung.
Sagt Gerhard Göbel über das erste Zusammentreffen mit Carlo Lütti. Der 41-jährige Carlo Lütti hat einst eine Lehre als Maschinenzeichner und Konstrukteur absolviert. Und das sieht man seinen Zeichnungen denn auch an. Die Linienführung in Lüttis Traumgebilden ist klar und exakt. Viele seiner Konstruktionen muten technisch an, wobei allerlei Symbole seinen Bildern eine surreale Note verleihen. Zentrales und immer wiederkehrendes Thema in Lüttis Bildern: Sehnsüchte.
Das ist jetzt so ein Glücksausstoss, diese Bilder vom im Unglück, von der Sehnsucht. Ich suche mir so Elemente aus, aus dem Symbol, weil überall auch die Glückskugeln, die viel in der Gitter sind. Oder eben das mit dem Herz, oder Sex, oder Geld ist noch drin. Oder das, manchmal schon das Ecstasy, manchmal schon das Auge, Einsicht. Oder mehr so in dem Sinn, oder?
Seine Bilder würden in erster Linie beim Warten entstehen, beim Warten im Sozialamt, der Drogenanlaufstelle oder diversen Restaurants, sagt Carlo Lütti.
Er muss viel warten, aber ich habe keine Wohnung. Ich kann im Fernsehen schauen, seit 10 Jahren keine Hollywood-Streifen mehr gesehen.
Manchmal würde er 5, manchmal 10 Minuten an einem Bild arbeiten, manchmal auch länger, je nachdem, wie lange die Wartezeit eben betrage, sagt Lütti. So variieren die Bilder denn auch in ihrer Dichte und Machart. Manche sind in schlichtem Schwarz-Weiß gehalten, bei manchen hat Carlo Lütti aber auch zu knalligen und glitzernden Farben gegriffen und dank der Zuhilfenahme von anderen Materialien wie etwa Folie, seitenfüllende, fantastische Kunstwerke geschaffen. Über seine Person mochte Carlo Lüthi nicht allzu viel erzählen. Fast scheint es, dass ihm sein Status als Berner Stadtoriginal unangenehm ist. Und auf seine Bilder angesprochen, meinte er lapidar:
Man sollte es halt anschauen. Punkt.
Anschauen und kaufen kann man die Bilder von Carlo Lüthi am Mittwochabend bei der Vernissage der Ausstellung «Sehnsüchte» im Café Kairo. Alle Infos und Beispiele von Lüthis Bildern gibt's auf unserer Homepage rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 4. April. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann blicken wir zurück auf die berühmteste Zugfahrt der Welt, als Lenin aufbrach in die Revolution. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Gisela Feutz und das Radio Korax in Halle. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.